Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Gestern wurde der slowakische Premier Robert Fico Opfer eines Attentats. Einhellig und schnell wurden die Schüsse von internationalen Politikern als Angriff auf die Demokratie verurteilt, wenngleich die Politik des Opfers Robert Fico auch nicht gerade als demokratiefreundlich gilt. Unstrittig ist jedoch, dass die slowakische Gesellschaft zutiefst gespalten ist, die Stimmung aufgeladen. Welche Rolle die Medien dabei spielen, dazu gleich mehr. Darüber hinaus schauen wir uns an, wie KI beim Layouten von Zeitungen helfen kann und wie die deutschen Lokalmedien derzeit aufgestellt sind bzw. sich selber aufgestellt sehen. Gestern Nachmittag wurde Robert Fico angeschossen. Das Video vom Tathergang wurde von einer lokalen Fernsehstation veröffentlicht. Das Land steht unter Schock und saugt die Nachrichten auf, die trotz eines offiziellen Informationsembargos die Runde machen. Ich habe DLF-Korrespondentin Marianne Alweis kurz vor dieser Sendung gefragt, wie man sich die Informationslage vorstellen kann.
Das ist natürlich das ganz große Thema, dieses Attentat gestern. Reporter waren dort auch vor Ort in Handlova, wo die Regierung eine Außensitzung hatte, waren dann auch schnell im Krankenhaus, waren auch sehr schnell dabei, aktuelle Entwicklungen und auch Hintergründe über das Motiv des mutmaßlichen Täters herauszufinden. Der ist ja gleich am Tatort dann festgenommen worden. Und sie haben sehr schnell gestern ein Video geleakt von einer angeblichen ersten Vernehmung dieses 71 Jahre alten Mannes, wie der Innenminister bestätigt hat. Und darin sagt er, dass er die Regierung von Robert Fico kritisch sieht und eben auch die Abschaffung, die geplante Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei. Das ist das eine, aber die slowakischen Medien fragen sich natürlich auch auf der anderen Seite, wie geht es jetzt nach diesem präzedenzlosen Attentat auf einen Politiker, das erste auf einen Politiker in der Slowakei weiter? In vielen Kommentaren ist da zu lesen von einem Angriff auf das Herz der slowakischen Gesellschaft, auch von einer Sicherheitskrise natürlich, vor der die junge Demokratie stehe und vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen in dem tief gespaltenen Land. Lasst uns endlich aufwachen, titelt eine Zeitung heute.
Der Innenminister hat auch in diesem Sinne Medien, Politiker und Öffentlichkeit dazu aufgerufen, mit der Hetze gegen politische Gegner in sozialen Medien aufzuhören. Wie ist das einzuordnen?
Matos Schutai-Eshtok hat das gestern in einem glaubwürdigen Auftritt getan und beide Seiten, also Regierung und Opposition, dabei in die Pflicht genommen. Auch die Polizei hat heute angekündigt, dass sie gegen Hass und Hetze kompromisslos vorgehen wolle. Genau wie auch der gewählte Präsident Peter Pellegrini aus dem Fico-Lager, der in einigen Wochen sein Amt antreten wird, der es heute gemeinsam mit der scheidenden liberalen Präsidentin Susanna Čaputová vor die Kameras getreten. Aber auf der anderen Seite ist es ja vor allem das Regierungslager, das bisher im Internet vor allem auf Facebook in der Slowakei Hass, Hetze, Desinformation verbreitet. Die Slowakei gilt als das Land mit der meisten russlandfreundlichen Propaganda in der ganzen EU. Deepfake-Videos haben vor den letzten Wahlen, vor den Präsidentschaftswahlen im April und März, aber auch vor der Parlamentswahl im Herbst die Runde gemacht. Auch Deepfake-Videos von aktiven, hochrangigen Politikern. Und das sind Regierungspolitiker, das Regierungslager, die das verbreiten, nicht die Opposition oder die Medien und zum Teil eben auch der jetzt angegriffene Robert Fico, der Regierungschef selber. Und auch gestern hat es im Parlament Tumulte gegeben und Politiker aus Ficos linksnationaler, rechtsnationaler Koalition, die haben sofort die proeuropäische liberale Opposition für dieses Attentat verantwortlich gemacht, auch die Medien verbal attackiert. Sogar von einem politischen Krieg, der jetzt beginne, war da die Rede.
Das heißt, es spricht nichts für eine Beruhigung der Lage. Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang der geplante Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, der ja auch als Abbau gesehen werden kann?
Den hat der mutmaßliche Täter ja offenbar auch genannt als Teil seines Motivs. Und das ist gerade das große Thema in der slowakischen Innenpolitik. Die liberale Opposition, die wollte eigentlich gestern ausgerechnet wieder protestieren. Das hat sie nach dem Attentat abgesagt. Auch die laufende Parlamentssitzung ist unterbrochen worden. Da hätte es gestern zur Abstimmung über die umstrittene Mediennovelle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der zweiten Lesung kommen sollen. Im Sommer soll nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Radio und Fernsehen, RTVS, geschlossen werden, dann neu gegründet werden, nach ungarischem Vorbild als Staatsfunk, das sagen die Fico-Kritiker. Medien sind also auch Teil der Berichterstattung heute. Fico hat kritische private Medien, von denen es sehr viele in der kleinen Slowakei gibt, nach seiner Wiederwahl im Herbst wirklich wörtlich zu Feinden erklärt. Die Regierung boykottiert bestimmte Medien, bestimmte Journalisten. Und Fico selber hat immer wieder diesen Medien vorgeworfen, Hass gegen sein politisches Lager zu schüren, sie dabei aber selber immer wieder attackiert.
Der Mord am Journalisten Jan Kurziak, der letzte Mord, der auch sehr großes internationales Aufsehen erregt hat, wird da heute überhaupt noch drüber geredet und spielt das heute noch eine Rolle?
Das spielt heute eine große Rolle. Viele Medien erinnern an diesen Moment, als es große Massenproteste gegeben hat und als eben dieser Robert Fico zurücktreten musste, genau wie große Teile seines politischen Lagers, weil er als Gesicht dieses korrumpierten Landes der Slowakei galt, über die Jan Kuciak, der Investigativreporter, damals recherchiert hatte. Fico galt damals politisch als erledigt, hat aber nach dem Scheitern seiner proeuropäischen Nachfolger dann in der Parlamentswahl im Herbst ein Comeback hingelegt mit einer radikalisierten Wählerschaft. Sein Rücktritt, auch diese Massenproteste, das sind große Themen heute und die Frage natürlich auch, damals ist demonstriert worden dafür, die junge Demokratie noch weiter in Richtung Rechtsstaatlichkeit, noch weiter in Richtung Europa zu führen. Aber das ist eben grandios gescheitert, sagen die meisten Beobachter, sagen auch die meisten Journalisten. Und die Frage ist jetzt, die Herausforderung nach dem Attentat auf den Politiker Robert Fico ist natürlich nicht kleiner geworden. Schon einmal hat die slowakische Gesellschaft nach dem Journalistenmord diese Aufgabe nicht gemeistert. Das ist die große Frage. Wird es jetzt der tief gespaltenen Slowakei gelingen, den Weg der Versöhnung einzuschlagen?
Und vielleicht auch die Pressefreiheit wieder hochzuhalten?
Das wäre zu wünschen. Darüber könnte es eine weitere Debatte geben, was mit dem Mediengesetz passiert. Bisher war das Vizolager allerdings fest davon überzeugt, diese Reform bis zum Sommer durchzuführen. Es hat schon aufgrund der großen Kritik im Inland, aber auch im Ausland von der European Broadcasting Union, aber auch aus Europa, aus anderen europäischen Ländern, auch aus Deutschland, hat es schon Änderungen an diesem Gesetz gegeben. Die Frage ist, was jetzt als nächstes passiert. Die Parlamentssitzung dazu ist auf jeden Fall erstmal auf unbestimmte Zeit vertagt.
Sagte Deutschlandfunk-Korrespondentin Marianne Alweis über die gespaltene Slowakei und die Rolle der Medien dabei. Social Media ist und bleibt ein Problem für die Stabilität von Gesellschaften und den öffentlichen Diskurs. Nicht nur in der Slowakei, sondern auch weltweit. Erkannt ist das seit langem. Gegenmaßnahmen kommen allerdings nur langsam voran. Das liegt auch daran, weil die großen Tech-Anbieter eben nicht in Europa sitzen, sondern in den weniger regulierten Vereinigten Staaten von Amerika. Gleichwohl geloben sie immer wieder Besserung. Was das kurz vor den Wahlen zum Europaparlament bedeutet, das fasst Katharina Wilhelm für uns zusammen.
Es war ein großes Versprechen, das die Social-Media- und Tech-Konzerne bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar abgaben. Falschnachrichten sollen stärker bekämpft und Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, klar gekennzeichnet werden. All das mit Blick auf anstehende Wahlen rund um den Globus. Nick Gleck, der Pressesprecher von Facebooks Mutterkonzern Meta, sagte dem TV-Sender CNBC, die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer klappt, wenn man alles entfernt.
The greatest antidote to deliberate and nefarious deception is transparency. But you can only have
Wir denken, Transparenz ist das beste Mittel gegen vorsätzliche Täuschung. Und man kann nur vor etwas warnen oder etwas entfernen, wenn man es vorher identifiziert hat. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können sehr schnell und immer glaubhafter Videos erstellt oder manipuliert werden. Es waren schon Videos im Umlauf, in denen US-Präsident Biden vermeintlich sagt, es sei nicht nötig, bei den Vorwahlen in den US-Bundesstaaten seine Stimme abzugeben. Eine hochgefährliche Botschaft in einer Demokratie. Doch dass die Social-Media-Konzerne zuverlässig alle KI-Inhalte erkennen und kennzeichnen, daran hat Karen North, Professorin für Kommunikation an der UC Annenberg-Universität in Los Angeles, Zweifel.
The reality is that there Die Realität ist, dass es nicht genügend Personal auf der Welt gibt, die jeden veröffentlichten Inhalt überwachen kann. Für die Technologieunternehmen gibt es keine allumfassende Möglichkeit herauszufinden, was echt und falsch ist, was eine Verletzung des geistigen Eigentums darstellt und was nicht. Software, die KI-Inhalte erkennen soll, sei zudem fehleranfällig, so North. Selbst OpenAI, die Firma hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, musste schon zugeben, dass sie ihre eigene KI-Erkennungssoftware nicht hundertprozentig zuverlässig arbeitet. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok versprechen auf ihren Webseiten, angesichts der Europawahl stärker mit Faktencheck-Organisationen zusammenzuarbeiten. Dazu gehören auch Nachrichtenorganisationen wie die Deutsche Presseagentur oder Reuters. Free Speech, freie Rede, ist das höchste Gut für Unternehmer Elon Musk, der seine Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, als Marktplatz der Meinungen ansieht, mit dem Risiko, dass falsche Nachrichten verbreitet werden können. Musk hat unter anderem das Wahlintegritätsteam aufgelöst, das bislang Desinformation bekämpft hatte. Er habe Jahre an Arbeit damit zerstört, meint Tech-Journalistin Shannon Bond beim Radionetzwerk NPR.
He has undone years of work. He's eliminated the election integrity team entirely and he's made changes to the platform that just make it a lot harder to find credible information.
Vielleicht aber sind noch nicht einmal die aktuellsten Falschnachrichten am problematischsten. Die Verschwörungserzählung der gestohlenen Wahl 2020, also dass US-Präsident Joe Biden nicht rechtmäßig gewählt worden sei, ist unter Rechten in den USA beliebt. Anfänglich löschten Social-Media-Plattformen diese falsche Information noch. Doch im vergangenen Jahr gab die von Google geführte Plattform YouTube und auch Meta bekannt, solche Inhalte nicht mehr entfernen zu wollen. YouTube schrieb als Begründung, eine Löschung könne den, Zitat, unbeabsichtigten Effekt haben, die politische Meinungsäußerung einzuschränken.
Aus Los Angeles berichtete Katharina Wilhelm. Systeme der künstlichen Intelligenz haben, wie die meisten Innovationen, Licht- und Schattenseiten. Wenn es um journalistische Inhalte geht, vertrauen Journalisten wie Leser dann doch lieber aufs menschliche Handwerk. Doch KI erstellt ja nicht nur Texte, sondern kann auch bei technischen Fragen helfen. Die Nordwestzeitung im niedersächsischen Oldenburg probiert gerade aus, wie KI im Layout eingesetzt werden kann, also in der Art und Weise, wie eine Zeitung gestaltet wird. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat sich das Ganze mal angesehen.
Was hattest du gesagt? Friesland können wir rechnen, ne?
Genau.
Dann würde ich sagen, fangen wir da mal mit an.
15 Uhr in der Redaktion der Nordwestzeitung in Oldenburg. In einem Konferenzraum sitzen vier Menschen. An der Wand projiziert die noch weitgehend leeren Seiten für die Friesland-Ausgabe der NWZ des kommenden Tages. Texte und Bilder für die Seiten aus und für Jever, Farel und Wilhelmshaven stehen aber bereits im Redaktionssystem.
Das geben wir sozusagen in das automatische Layout ab an Sophie und die diese Daten, die dort mitgeliefert werden, so aufbereitet und dann auf die Seiten verbaut, dass es dann im besten Falle so gut passt, dass wir nur noch minimale Finalisierungsarbeiten machen können.
Olaf Ulbrich leitet bei der Nordwestzeitung das Kanalmanagement, zu dem auch das Layout gehört. Das übernimmt seit gut einem Jahr ein KI-gestütztes Programm in einer Testphase. Das Layout, also die Anordnung der Artikel und Fotos auf den Zeitungsseiten, ist kein rein technischer Vorgang. Die Platzierung folgt journalistischen Kriterien. Was wichtig ist und was weniger wichtig. Das Programm weiß dies erstmal nicht. Also müssen die Texte entsprechend beschriftet und eingeordnet sein, sichtbar jetzt auf der Liste im Konferenzraum an der Wand. Eine 11 bei der Priorität zeigt einen Aufmacher an, Meldungen haben eine 4 vorne stehen.
Und dann ist es im Grunde
der ominöse Klick.
Die Software errechnet mehrere Varianten, diese werden innerhalb der KI bewertet. Für diese Bewertung folgt sie von der NWZ festgelegten Layout-Regeln.
Aus der Erfahrung, die wir als Layouter haben, wissen wir natürlich so im Kopf, was hätten wir gemacht. Und diesen Vergleich, den machen wir jetzt sozusagen im Live-Lauf und schauen, wie platziert wurde. Und wir schauen natürlich, wurde auch technisch sauber gearbeitet. Das sieht man hier schon mit bloßem Auge auf der Fahre 9. Da ist eine Meldung ein bisschen zu kurz. Oben ist ein Bild, also man hätte ruhig bis nach unten bauen können.
Fehler, die das automatische Anpassungstool der Software schnell korrigieren könnte. Auf die reihenweise Anwendung des Tools verzichtet die NWZ aber im Testlauf zunächst. So gehen sie hier im Konferenzraum durch die Seiten und kürzen Überschriften, ziehen Kästen zurecht und passen Fotos an. Probleme und Fehler melden sie aus Oldenburg an den Hersteller Eidos Media nach Frankfurt. Dort hört der zuständige Mitarbeiter Jörg Drees auch an diesem Nachmittag zu.
Es ist immer relevant, hier wirklich produktionsreife Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Sie sehen das anhand der Daten, die wir hier mit dem Fehler noch vom Redakteur geliefert bekommen haben, die rausgenommen werden müssen. Das sind alles weitere Schritte, wo wir sehen, dass der manuelle Aufwand zusätzlich reduziert werden kann.
Daten, mit denen dann eine Firma in Kanada die dahinterstehende KI füttert. Noch ist alles ein Testlauf, der vor gut einem Jahr begonnen hat.
Wir sind natürlich alle auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie kann man die Printproduktion im digitalen Wandel mit tendenziell ja sinkenden Printauflagen effizient gestalten und möglichst lange sichern.
Dass der Einsatz von KI-gesteuerter Layout-Software darauf eine Antwort sein könnte, davon ist Chefredakteur Ulrich Schönborn überzeugt. Möglich sei der Probelauf nur, weil die Nordwestzeitung bereits vor einiger Zeit Strukturen umgestellt habe, die Zahl der Lokalausgaben verkleinert, das Layout vereinheitlicht. Es gilt online first, was fertig ist, wird veröffentlicht.
Wir haben das Kanalmanagement, das ist bei uns primär zuständig für die Produktion der Printausgabe. Wir sind dort 17 Kollegen gewesen zu Beginn des Projekts. Für das Aufgabenpaket, was damals definiert war, wollen wir am Ende dieses Pensum mit 10 Kollegen schaffen. Wichtig ist, es gibt eine Betriebsvereinbarung, die ausschließt, dass wir wegen des Einsatzes der KI an dieser Stelle betriebsbedingt kündigen. Wir sind also sehr zuversichtlich, dass dieser Abbau an Stellen in diesem Tätigkeitsbereich durch Fluktuationen in andere Bereiche kompensiert werden kann.
Etwas, was der Niedersächsische Landesverband des Deutschen Journalistenverbands kritisch sieht. Dort geht man davon aus, dass es mittelfristig doch zu einem Stellenabbau kommen werde. Bei der NWZ soll in Zukunft die KI druckfertige Seiten generieren, sagt Chefredakteur Ulrich Schönborn.
Aber es geht keine Seite raus, ohne dass nochmal ein Redakteur draufgeschaut hat. Es gibt sicherlich aber auch Bereiche, da wird man immer so ein bisschen nacharbeiten müssen.
Eine zu lange Überschrift, ein zu großer Abstand zwischen Foto und Artikel, das passiert auch an diesem Nachmittag. In den meisten Fällen aber habe das System gut gearbeitet, sagt Olaf Ulbrich, Leiter des Kanalmanagements.
An der Seite hätten wir 10 Minuten gesessen, aber wir haben halt jetzt auch 6 Seiten gerechnet in 2 Minuten. Und wir haben auch durchaus dann den Anspruch zu sagen, wir können auch 30 Seiten in 2 Minuten rechnen. Und da liegt dann die große Zeitersparnis.
Meint Olaf Ulbrich von der Oldenburgischen Nordwestzeitung in einem Beitrag von Bastian Brandau. Gestern traf sich der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien in Berlin. Gerade die kleineren Medienangebote haben ja durch die Anzeigenkrise besonders zu leiden. Umso wichtiger, über die Umbrüche und Herausforderungen der Branche zu diskutieren und sich auch der Politik wieder ins Gedächtnis zu rufen, von der man sicher Hilfe erwartet. Bundesfinanzminister Christian Lindner war also als Gastredner eingeladen. Und auch Anja Nehls hat zugehört.
Die beste Form der Demokratieförderung ist dafür zu sorgen, dass in Deutschland das Geschäftsmodell Journalismus weiter Zukunft hat.
Sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Branchentreffen des VDL, Verband Deutscher Lokalzeitungen, in dem sich rund 70 lokale und regionale konzernunabhängige Verlage zusammengeschlossen haben. Denn die Situation der Lokalzeitungen in Deutschland ist im Umbruch. Fast alle kämpfen mit schrumpfenden Printauflagen und rückläufigen Anzeigenerlösen, die nur zum Teil durch den Zugewinn an Digitalabos kompensiert werden können. Stefan Schmidt ist Chefredakteur der Ostfriesischen Nachrichten.
Also wir sind eine ganz typische Lokalzeitung mit etwa 10.000 Abonnenten. Wir haben mittlerweile so eine Digitalauflage von 40%. Da findet also schon so eine Art Wandel statt hin zum Digitalen. Das klappt ganz gut. Aber natürlich haben wir insgesamt auch eine sinkende Auflage.
Als Folge des Auflagenrückgangs wurden viele Redaktionen schon verkleinert oder zusammengelegt. Solche Konzentrationsprozesse gäbe es gerade im Bereich kleinerer Zeitungsverlage, so die Verleger. Unabhängige Presse sei aber überall in Deutschland wichtig, betont Finanzminister Lindner.
Wie besorgniserregend, dass es in Deutschland nicht wenige Landstriche gibt, wo es gar keinen lokalen Journalismus, gar keine lokalen Medien mehr gibt. Insbesondere in Ostdeutschland gibt es solche Regionen, Landkreise gar in Thüringen oder im Freistaat Sachsen.
Doch auch wenn die Auflagen zurückgehen, die Reichweite von Zeitungen insgesamt in gedruckter und digitaler Form ist so hoch wie nie. 80% der Menschen in Deutschland werden mit Zeitungsangeboten erreicht, so die Zahlen des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger. Und das Interesse an Lokalberichterstattung sei riesig, so Stefan Schmidt von den Ostfriesischen Nachrichten.
Wir haben beispielsweise ein Video über eine Klärwerksanierung gemacht, wo man sagt, das banaler geht es kaum. Und es wurde tausende von Male angesehen. Also da staunt man dann schon. Also das Interesse am Lokal ist ungebrochen und das zieht sich quer durch alle Bevölkerungsgruppen.
Gut die Hälfte der Kunden lesen noch gedruckte Zeitungen, vor allem ältere Menschen. Deshalb sei man von einer Umstellung auf ausschließlich digitale Angebote noch weit entfernt, meint Kai Röhrbein, Vorsitzender des VDL und Geschäftsführer der Walsroder Zeitung.
Und viele, viele Menschen halten an der gedruckten Zeitung fest und sind auch bereit, das muss man auch ehrlicherweise sagen, die enormen Preissteigerungen, die beispielsweise durch Einführung des Mindestlohns gekommen sind, mitzutragen, weil es ihnen einfach viel wert ist.
Dennoch erscheint zum Beispiel der Prignitzer Kurier in Brandenburg, der Mediengruppe Matzak, seit Oktober vergangenen Jahres nur noch in digitaler Form. Die meisten regionalen und lokalen Zeitungen bieten inzwischen ein Kombi-Angebot, meint Kai Röhrbein.
Ich will gar nicht widersprechen, dass die Zustellkosten, das Drucken von Zeitungen und das Ausliefern sehr personal- und damit kosten- und materialintensiv ist, dass das schwieriger wird. Und es wird sicherlich auch dazu kommen, dass wir mittelfristig nicht mehr an 6 Tagen, so wie heute in der Woche, eine gedruckte Tageszeitung haben werden, sondern dass sich das vielleicht auf eine gedruckte Wochenendausgabe reduziert und man den Rest der Woche, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit haben, sagt, da nutzt man das dann digital. Das kann es durchaus geben.
Wegen der gestiegenen Kosten, vor allem für Zeitungen auf Papier, fordern die Verleger schon seit Jahren eine Zustellförderung und einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Presseprodukte. In Deutschland gilt für gedruckte Zeitungen der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7%, für digitale Ausgaben hingegen sind 19% Mehrwertsteuer fällig. Die Verbreitung journalistischer Presseerzeugnisse müsse stärker gefördert werden, um die Verbreitung von Falschinformationen zu erschweren und somit die Demokratie zu stärken, fordert Kai Röhrbein.
Und da etwas zu haben, was unabhängig berichtet und von niemandem beeinflusst wird und auch nicht von irgendwelchen Algorithmen gesteuert wird, sondern von ausgebildeten Journalisten, ist ein immenser Wert, der, glaube ich, vielen Menschen bei uns in dem Land nicht wichtig genug ist.
Und Christian Lindner weist auf eine Studie aus Baden-Württemberg hin.
Dort wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass in den Städten und Gemeinden, in den Landkreisen, in denen es einen entwickelten Lokaljournalismus gibt, dass dort die Wahlanteile von Rechtspopulisten geringer sind.
Dennoch verweist Lindner auf die angespannte Haushaltslage und verspricht, bestehende Fördermöglichkeiten, zum Beispiel im Steuerrecht, besser bekannt zu machen. Es sei Sache der Verleger, die Transformation im Lokaljournalismus zu gestalten und voranzutreiben.
Anja Nehls war für uns beim Branchentreff des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien. Und mit ihrem Beitrag geht Medias Res für heute zu Ende. Morgen an dieser Stelle hören Sie wieder nach Redaktionsschluss. Am Mikrofon für heute verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut. We'll be right back.